Sie hören einen Podcast von DRS1.
Espresso. Die Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Wie laut ist zu laut? Wenn man mit Kopfhörer seine Lieblingsmusik hört, das ist eine relative Sache. Und leider hören wirklich immer noch viel zu viele Menschen viel zu laut Musik. Eben zum Beispiel auf ihrem MP3-Player. Und jetzt wird auch wieder über die noch gültige Höchstmarke von 100 Dezibel diskutiert. Die EU will den Grenzwert nämlich absenken. Wir fragen heute im Espresso den Akustikexperten Beat Hohmann von der SUVA, ob es dann nicht noch andere Möglichkeiten gibt, das Gehör zu schützen, wieder eben mit einer neuen Bestimmung. Antworten später in dieser Espresso-Sendung, jetzt zuerst zu einem anderen Thema. Weniger essen, weniger rauchen, mehr Sport oder sich endlich mehr Zeit für sich und für die Familie zu nehmen. Ja, das sind so traditionelle Vorsätze, die man fürs neue Jahr fasst. Aber so schnell man so einem Vorsatz mehr Zeit für sich und die Familie gefasst hat, so schwierig ist die Umsetzung. Nicht zuletzt auch wegen dem Handy, wegen dem Computer, wo man ständig mit allem, mit allen verbunden ist. Man hängt quasi am virtuellen elektronischen Kommunikationstropf, ist ständig irgendwie am Arbeiten. Und darum ist es umso schwieriger, wirklich abzuschalten, wirklich Stress abzubauen. Dabei könnte eine Auszeit, eine berufliche Auszeit, ist da gemeint, gerade jetzt im schwierigen Arbeitsumfeld, Vorteil bieten. Und das nicht nur eben für einen selber, auch der Arbeitgeber könnte von so einer Auszeit profitieren. Edith Gilmann.
Auszeit oder Englisch Timeout ist ein Begriff, der ursprünglich aus dem Sport kommt. Er bedeutet eine kurze Unterbrechung vom Spiel, um neue Kräfte tanken und seine Taktik zu überdenken. In der Arbeitswelt kennt man das Timeout auch mit einem ähnlichen Ziel. Man unterbricht den Arbeitsalltag, um mal tief durchschnaufen oder in Ruhe zu überlegen, wie das es weitergehen soll. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wo die Unsicherheit gross ist und der Leistungsdruck steigt, kann so eine Auszeit, sei das für ein paar Wochen oder sogar für ein paar Monate, neue Perspektiven auftun und frische Motivation bringen. Außerdem bringt das Timeout nicht nur für die Mitarbeiter Vorteil, sondern auch für die Firma, sagt Gudela Grote, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der ETH Zürich.
Gerade wenn man sehr lange in derselben Tätigkeit mit auch einem bestimmten gleichen Set von Belastungen gearbeitet hat, ist Timeout für beide Seiten, denke ich, etwas sehr Sinnvolles, weil es ermöglicht, einfach eine Weile lang anderes zu tun, einen anderen Blick zu bekommen und dann mit neuen Kräften in die alte Tätigkeit wieder einzusteigen oder tatsächlich aber auch dann Timeout zu benutzen, um ein Stück weit Neuorientierung zu ermöglichen.
Bei der Schweizerischen Post beispielsweise ist die Möglichkeit für eine unbezahlte Auszeit im Gesamtarbeitsvertrag verankert. Da dahinter stehen, sagt der Mediensprecher Oliver Flühler, für die Post ganz handfeste Interessen.
Es ist jedes Mal, wenn jemand weggeht, geht natürlich sehr grosses Know-how verloren. Und auf der anderen Seite haben wir auch das Gefühl, dass die Leute viel motivierter und produktiver und auch innovativer sind, wenn sie ins Gleichgewicht kommen zwischen Beruf, Familien und Freizeit. Sie bringen durch die Erfahrungen, die sie außerhalb des Berufs machen, bringen sie natürlich sehr eine grosse soziale Kompetenz mit. Und gerade solche Aspekte sind natürlich bei der Lösung, täglichen Lösung von Problemen im Betrieb, im Zusammenhang mit den Kunden, dass sie Erfahrungen, die wir wollen, ins Berufsleben hineinbringen.
Während der berufliche Auszeit in grossen Unternehmen, wenigstens auf dem Papier, also gefördert wird, sind die Möglichkeiten in mittelgrossen und vor allem in kleineren Betrieben eingeschränkt. Je weniger Mitarbeiter man hat und je spezialisierter die sind, desto schwieriger wird es, für eine bestimmte Zeit auf die zu verzichten. Rita Amann, diplomierte Berufsberaterin und selbstständige Timeout-Coach, kann das bestätigen.
Es gibt Firmen, die das wie vorgesehen haben in ihrem Personalplanung, wo man da sicher Möglichkeiten hat. Aber andere Firmen, vor allem dann auch kleinere Firmen, die sich da nicht so einfach damit umgehen könnten, dort ist es meistens ein bisschen schwieriger. Aber ich habe auch gemerkt, wenn man jetzt selber ein Timeout machen möchte und man geht einmal reden und bleibt ein bisschen dran, dass dann doch mehr möglich ist, als dass man auf den ersten Blick manchmal denkt.
Genauso wichtig wie das Gespräch mit dem Arbeitgeber ist eine langfristige Vorbereitung und dass man sich ehrlich mit sich selber über Ziel und Machbarkeit auseinandersetzt. Weil beim längeren Freinehmen sind meistens auch ein Haufen Angst und Vorurteile mit im Spiel. als Weichling gelten, den Arbeitsplatz verlieren, einen Knick in der Karriere oder finanziell nicht über die Runde kommen, das sind die grössten Sorgen, die von einer beruflichen Pause abhalten. Darum bewährt sich es, Ängste und Vorbehalte sachlich auf den Tisch zu legen und in kleinen Schritt vorwärts zu gehen, obwohl es nie eine absolute Sicherheit gibt, sagt Rita Amann.
Also, das Leben ist und bleibt ein Abenteuer. Es gibt keine absolute Sicherheit, aber die Erfahrung zeigt einfach, dass wenn man einmal wirklich genau herausfindet, was einem dann wichtig ist, wie man es möchte machen und wenn man dann einfach konkret einmal sachlich alle Faktoren anschaut, weil Ängste sind ja häufig diffus, oder? Und wenn man dann einmal sagt, okay, lasst Sie uns einmal schauen, nehmen wir an, Sie haben wirklich 2 Monate kein Salär. Wie sieht es denn ganz konkret aus? Und wenn dann die Leute ganz kleine Schritte machen, dann ist häufig doch einiges möglich.
Dass es auch für Leute ohne grossen finanziellen Spielraum möglich ist, um einmal eine Auszeit zu nehmen, hängt vor allem von einer sorgfältigen Planung ab. Zusammen mit der Familie ein detailliertes Budget aufstellen, darauf hersparen wie auf ein neues Auto und gemeinsam mit dem Vorgesetzten verschiedene Möglichkeiten ausloten. Zum Beispiel einen Teil von der Auszeit mit Überstunden kompensieren oder Ferien am Stück beziehen. Obwohl die Idee vom Timeout nicht überall auf offene Ohren stößt, das Bewusstsein, dass das auch ein Mittel kann sein, in schwierigen Zeiten gute Mitarbeiter zu halten, das wächst. Zum Beispiel bei Bistronic, einem schweizerischen Maschinenbauer. Auch Bistronic leidet unter der schwierigen Wirtschaftslage und muss im Februar Kurzarbeit einführen. Für ein Jean-Pierre Neuhaus, Leiter Unternehmenskommunikation, ist es aber gerade darum wichtig, die Erfahrung und das Wissen in der Firma zu halten. Ein Timeout sei eines der möglichen Instrumente dafür.
Das oberste Ziel für uns ist ganz klar, das ist die Sicherung der Jobs. Also alle Massnahmen so ergreifen, dass wir das machen können und das Know-how der Mitarbeiter können erhalten können. Also wir müssen in die Zukunft gleich weiter investieren, trotz leeren Auftragsbücher, das heisst auch in die Zukunft der Mitarbeiter investieren.
Man dreht das Thema zwar nicht aktiv an die Mitarbeiter an, gerade auch weil man finanziell keine Unterstützung bieten können. Aber
wenn ein Mitarbeiter von sich aus sagt, das ist eine Option für mich, jetzt bin ich wenig ausgelastet, weil es dem Unternehmen schlechter geht, dann sind wir sehr positiv. Es ist nicht so, dass das Unternehmen sich finanziell an so einem Timeout beteiligen tut, das tun wir nicht. Aber wir tun den Mitarbeiter, der interessiert ist, an so einem Timeout aktiv beraten bezüglich der sozialen Sicherheiten. Also was passiert mit Pensionskassen, AHV, Unfallversicherung? Das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist. Also den können wir schon aktiv Mitarbeiter unterstützen.
Eine kürzere oder längere Verschnaufpause bei der Arbeit ist ein Traum von vielen. Der scheitert aber vielfach am Willen von jedem Einzelnen, Zeit und auch Geld darin zu investieren. Für ein Timeout gibt es keinen richtigen Zeitpunkt, höchstens günstige Umstände. Zum Beispiel bevor die Kinder in die Schule gehen oder wenn sie wieder ausgeflogen sind. Wichtig ist darum, Gelegenheiten, die sich bieten, wirklich auch beim Schopf packen. Unabhängig davon, was Arbeitskollegen oder Freunde denken. Und bevor der Körper die Notbremse zieht.
Ein Timeout. Auszeit eben. Eigentlich ein sinnvoller Ratschlag, vor allem wenn man auf die Küste schaut, wo Stress und Leistungsdruck verursachen können. Es sind, Achtung, rund 4 Milliarden Franken, zum Beispiel für Medikamente oder für Arbeitsausfälle. Das kostet uns den Stress jedes Jahr. Das ist eine Schätzung vom Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO. Und wir haben es gehört, so ein Timeout von Angestellten ist auch für die Firma unter gewissen Umständen positiv, ist gut. Wie die Schweizer KMU mit der aktuell schwierigen Wirtschaftslage umgehen, das zeigen wir heute im Treffpunkt, gerade dann nach den 9 Nachrichten. Und jetzt haben wir im Espresso 4 Konsumnachrichten mit der Cornelia Büttler.
Der Mieterverband von der Deutschschweiz hat im letzten Jahr wieder über 7700 Leute am Telefon beraten. Das sind gut 100 weniger als im Vorjahr. Die meisten Fragen haben sich um Mängel und Schäden in der Wohnung gedreht. Ein Teil der Mieterinnen und Mieter wollte wissen, was sie machen müssen, wenn zum Beispiel die Abwaschmaschine kaputt gegangen ist oder wenn der Parkett fest abgenützt ist. Wer muss zahlen, ist bei all diesen Mängeln die Frage gewesen. Viele Fragen haben sich auch um den Schutz bei Kündigungen und um die Heiz- und Nebenkosten gedreht. Laut dem Mieterverband ist das Interesse deutlich gestiegen, wo der Heizölpreis so offen ist. Im letzten Jahr sind mehr Auto-Okkasionen verkauft worden. Über 590'000 Okkasionen haben letztes Jahr einen Käufer gefunden. Das sind 3% mehr wie im Vorjahr. Das zeigt Statistik von Auto-IDAT, die Zahlen vom Bundesamt für Statistik auswertet. Vor allem in der zweiten Hälfte von 2008 hat der Handel mit Okkasionen zugenommen. Die Statistik zeigt auch, gefragt sind vor allem Okkasionsauto mit kleineren und sparsameren Motoren. Im Kanton Jura werden Plastiksäcke verboten. Das jurassische Kantonsparlament hat gestern nämlich klar Ja gesagt zum Verbot von Plastiksäcken. Die Regierung hat jetzt 2 Jahre Zeit, um den Beschluss umzusetzen. Das dürfte nicht ganz einfach sein, weil der Kanton Jura wäre dann in 2 Jahren der erste und der einzige Kanton mit so einem Plastiksackverbot. Auf nationaler Ebene hat sich der Bundesrat letztes Jahr gegen einen ähnlichen Vorstoss ausgesprochen. Der Vorstoss wird aber noch im Nationalrat behandelt. Wer Lust hat, durch die Stadt Solothurn zu spazieren, und zwar so, wie die Stadt 1830 ausgesehen hat, der kann das machen. Ohne Zeitmaschine, dafür in der virtuellen Welt vom Internet. Auf der Plattform Google Earth ist Städtli digital rekonstruiert. Aus einem Kartonmodell haben Studentinnen und Studenten von der Fachhochschule Nordwestschweiz die Altstadt und Stadtmauern in die neue Dimension gebracht. Übrigens ist Solothurn eine der ersten historischen Städte, die man auf diese Art im Netz besuchen kann. Nur Rom war noch schneller.
Wer zu laut Musik hört und das über längere Zeit macht, der macht sein Gehör kaputt. Wir wissen es alle, wir haben es schon 1000 Mal gehört, aber irgendwie geht es eben doch nicht rein. Vor allem beim Musik hören, per Kopfhörer, mit einem MP3-Player zum Beispiel. Und weil die Unvernunft einfach grösser wie die Vernunft ist, prüft die EU jetzt schärfere Bestimmungen für MP3-Player. Konkret, man will den Höchstwert absetzen unter den Wert, der bis jetzt eben gilt, unter 100 Dezibel. Das ist ein Wert, der in der EU, aber auch bei uns in der Schweiz gilt. Der Akustikexperte Beat Hohmann von der SUVA hat gestern, vielleicht haben Sie es gehört im Espresso, angetönt, dass es noch bessere Ideen gibt, als nur eine neue Lautstärke-Limite eben per Gesetz zu verordnen. Und das haben wir genauer wissen. Und darum hat der Tobias Fischer beim Beat Hohmann nachgehakt.
Beat Hohmann, wieso sind strengere Lärmschutznormen für MP3-Player aus Ihrer Sicht nicht die Ideallösung, um Gehörschäden zu vermeiden?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Normen ausgestaltet sind. Aber wenn sie jetzt nur darauf rauslaufen, den Maximalpegel oben runter zu reduzieren, bis die Geräte absolut sicher werden, dann wäre ich nicht dafür, weil es gibt gescheitere Lösungen.
Und die wären?
Die Geräte müssen lernen, nicht nur den Pegel am Ausgang irgendwie messen und anzeigen, das wäre eine kleine Sache, sondern die sollen doch gerade noch mitrechnen, wenn das Gehör in die gefährliche Zone geht. Das heisst also Zeit aufsummieren und den Pegel aufsummieren. Und dann müsste es halt irgendeine Warnung, ein Beep-Beep in die Hörer geben, wenn die kritische Grenze so langsam erreicht wird. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man beschränkt sich auf die Warnung und setzt auf die Eigenverantwortung der Benutzer, oder aber das Gerät reduziert den Ausgangspegel, damit die maximale Dosis nicht überschritten wird, so wie das eigentlich die Limiter in den Diskotheken zum Teil auch machen.
Und ist jetzt das die Vision von einem SUVA-Experten oder ist das technisch machbar und wird da geschaffen?
Also erstens ist es sicher realisierbar. Wenn man denkt, was die Geräte sonst alles können und machen, ist das jetzt etwas vom weniger Schlimmen. Das ist zu realisieren. Und tatsächlich hat man herausgefunden, dass die Apple relativ diskret ein Patent in diese Richtung eingereicht haben. Das heisst also, irgendwo im Hintergrund wird da schon dran geschaffen.
Im Moment noch im Hintergrund. Wie realistisch ist da, dass da mal so auf den Markt kommt?
Ja. Das ist vielleicht schwierig zu beurteilen. Ich hoffe einfach sehr, dass das den Niederschlag findet in einem Gerät, weil man kann ja so ein Patent immer auf 2 Richtungen brauchen, damit man selber etwas machen kann und damit die anderen es nicht machen können. Und es wäre dann schade, wenn es nur wäre, um die Entwicklung zu blockieren.
Aber bis da dann die Vorschrift wäre, die Methode, die Sie beschrieben haben, anzuwenden, das geht noch Jahre, Jahrzehnte vielleicht?
Das ist eine Frage von der Normung. Ich denke, die EU tut gut daran, jetzt Gerätehersteller ein bisschen unter Druck zu setzen, mit einem Vorschlag, der vielleicht noch nicht so geschickt ist, und dann den Gerätehersteller die Möglichkeit zu geben, intelligentere Lösungen anzubieten, die das gleiche Ziel erreichen, aber so, dass die Geräte weiterhin Genuss bringen. Weil die Gefahr, wenn der Maximalpegel zu tief abgedruckt wird, ist, dass man die zum Beispiel für klassische Musik nicht mehr recht brauchen kann.
Jetzt diskutiert man in der EU neben tieferen Dezibelwert für MP3-Player auch über Aufklärungskampagnen. In dem Bereich hat SUVA ja auch Erfahrung, zum Beispiel mit Kampagnen, wo an lauten Konzerten Gehörschutzpfropfen verteilt werden. Was bringen so Kampagnen wirklich?
Ich denke, die Information ist sehr wichtig, weil bevor man irgendwie jemanden kann auf die Eigenverantwortung behaften kann, muss der mal wissen, wie er liegt. Und dort haben halt die Geräte noch ein paar Schwachstellen. Die zeigen die Lautstärke mit einer willkürlichen Skala zwischen 0 und 20 oder 0 und 40 an. Die würden gescheiter gerade sagen, welcher Schaltpegel das in welcher Einstellung gültig ist. Und dann wüsste der Benutzer, wo er liegt. Und dann könnte man sagen, okay, dann bringt die Information etwas. Aber auch in dieser Hinsicht sollten die Geräte jetzt einen Schritt weitergehen. Und die Umskalierung von der Lautstärkeneinstellung, das wäre jetzt wirklich keine Sache.
Jetzt gibt es das mit Kopfhörer Musik hören ja nicht erst seit dem MP3-Player. In den 80er Jahren hat man einfach noch mit dem Walkman Kassetten gelassen. Und es gibt auch Leute, die daheim an der Stereoanlage ihre Lieblingssymphonien mit Kopfhörer hören, einfach aus Qualitätsgründen. Was für Erkenntnisse hat man da aus dieser grossen Walkman-Zeit zum Beispiel und ihre Folgen?
Also das ist insofern noch lustig, als wir damals eine Studie gemacht haben, wo wir auf die Straße gegangen sind mit einem Kunstkopf und die Leute abgefangen haben, so ein bisschen nach dem Motto, Entschuldigung, dürfen wir schnell schauen, wie laut sie hören und dürfen wir das schnell messen. Und genau das haben wir jetzt 10 Jahre später gemacht mit den MP3-Player. Und das Lustige ist, die Leute hören im Mittel gerade etwa gleich laut wie damals. Kein dB lüttert, nämlich um 80 dB, was relativ vernünftig ist und auf der sicheren Seite ist, als Mittelwert. Sie hören heute aber länger, weil die Geräte natürlich mehr Musik drauf haben und auch die Batterie viel länger heben. Aber eigentlich haben die Leute noch irgendwo, die meisten von ihnen auf jeden Fall, ein Gefühl, was noch etwas vernünftig und angenehm ist. Und es sind damals mit dem Walkman, wie heute mit dem MP3-Player, zwischen 5% und 10%, die in die gefährliche Zone vordringen. Also insofern hat sich bei allen Fortschritten der Technologie gar nicht so viel geändert.
Jetzt lassen ja vor allem Jugendliche Musik mit MP3-Player. Wie steht es mit den Eltern? Gehen die auch über die Grenzwerte aus?
Das ist eher unwahrscheinlich, aber das hat weniger mit Vernunft oder so etwas zu tun, sondern sie hören andere Musik. Und die Musik ist früher viel weniger komprimiert gewesen. Die hat noch viel mehr Luft gehabt. Die hat auch leisliche Passagen gehabt. Wenn man irgendeine Chanson denkt oder ein Oldie oder so, oder Dire Straits 1985, da ist noch Dynamik drin gewesen. Und wenn man die Musik hört, dann ist das Gehör viel weniger belastet. Bei der modernen Musik, wo aber überall auf volle Lautstärke aufgepumpt wird, in einer Art, die nicht mehr vernünftig ist, wo es im Grunde genommen auch nur noch scherbelt, dort wird es gefährlich und das ist aber der Musikstil, der eher von den Jungen gehört wird. Also in dem Sinne ist mehr die Musik und die Aufbereitung von der Musik nicht so sehr das Alter des Benutzers, das den Unterschied ausmacht.
Jetzt gibt es die intelligenten Geräte, wie Sie skizziert haben, ja noch nicht. Und der normale Benutzer von einem MP3-Player will sich vielleicht auch nicht mit dB-Wert beschäftigen. Was empfehlen Sie so? Was muss man beachten, damit man keine Schäden davon trägt, wenn man mit Kopfhörern Musik hört?
Also, was man kann sagen, ist, dass die Geräte, die in Europa legal verkauft werden, die in der Schweiz verkauft werden, offiziell, die sind ja auf die 100 dB-Limite eingerichtet. Und wenn man das voll ausnutzt mit moderner Musik, dann darf man nicht mehr als 1 Stunde pro Woche hören. Wenn man aber nur schon oben runtergeht, zum Beispiel jetzt auf 80% von der Lautstärke, dann, also von der Lautstärkenanzeige, das ist nicht so viel weniger laut, dann kann man schon 10-mal länger hören, schon 10 Stunden pro Woche. Und das ist dann vielleicht etwa das, was man macht. Also in dem Sinn könnte man sagen, ganz wenig zurückdrehen bringt ganz einen Haufen mehr an Sicherheit und schlussendlich auch an langfristigem Hörgenuss.
Der Beat Hohmann, Akustikexperte von der SUVA. Also gut, so leislich müssen Sie jetzt auch nicht gerade hören, aber gehen Sie um Himmels Willen Ihren Ohrensorge. Sie haben nur 2, 1 links, 1 rechts. Und das ist Espresso vom Donnerstag, 29. Januar gsi. Ab den 9 im Internet, parat zum Hören oder parat zum als Podcast abladen.
Espresso. Sie hörten einen Podcast von DRS1.